Das Thema heute Abend: Christen und Juden, schmerzhafte Vergangenheit, hoffnungsvolle Gegenwart. Ich habe hier, damit ihr ein bisschen den Überblick behaltet, heute Abend ein paar Stichworte auf Zettel geschrieben und habe es gleich anders formuliert. Christen und Juden, schmerzhafte Vergangenheit, hoffnungsvolle Zukunft. Aber beides ist ja irgendwie auch richtig, denn die Gegenwart, die wir heute prägen, wird natürlich auch unsere Zukunft mitbestimmen. Wir haben jetzt etwa 40 Minuten zusammen zu diesem Thema und ihr könnt euch vorstellen, dass man dieses Thema Christen und Juden in diesen 40 Minuten nicht einmal angemessen anschneiden kann, geschweige denn angemessen bearbeiten kann. Das ist ein Lebensthema. Die Leute, die hier in Jerusalem leben und arbeiten, die wissen das schon, egal ob ihr 2 Wochen hier seid oder 2 Monate schon oder 2 Jahre. Es sind Bibliotheken gefüllt damit. Es gibt Tausende von Institutionen hier in Jerusalem, mindestens schon zig Institutionen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Deswegen wird es heute Abend auf keinen Fall irgendwie umfassend sein. Und weil wir auch immer Leute hier haben, die relativ neu sind im Land, wird es sogar sehr einführend sein. Eigentlich, was ich machen möchte, ist, einen Einstieg zu geben in dieses Thema, ein bisschen zu zeigen, welche interessanten Fragen es da gibt, über die man den Rest seines Lebens dann nachdenken kann. Und weil die Zeit eng ist, würde ich auch es heute so machen, dass wir vielleicht zwischendurch nicht zu viel mit Fragen unterbrechen. Normalerweise habe ich da eigentlich gar nichts dagegen, aber das könnte dann zeitlich heute ein bisschen aus dem Ruder laufen, weil ich vielleicht auch manches sage, was erst hinterher verständlich ist oder auch unverständlich bleibt. Dann ist es besser, wenn ihr erstmal zu Ende hört, was ich sage, und dann vielleicht hinterher noch die eine oder andere Frage stellt. Zu dem Thema ist, wie gesagt, viel gesagt worden. Und manches von dem, was ich heute sage, ist eigentlich allgemein Wissen und was man auch an vielen Stellen sonst nachlesen kann. Manches ist vielleicht anders als das, was ihr schon anderswo gehört habt oder neu. Das ist ja auch der Sinn von so einem Abend, dass man den einen oder anderen neuen Gedankenanstoß kriegt. Und wenn der eine oder andere vielleicht denkt, das ist mir zu neu oder das gefällt mir auch nicht, dann ist das ja ganz normal. Man kann auch über vieles verschiedener Meinung sein. Und ich lasse mich auch gerne dann hinterher von euch korrigieren, sprecht mich an. Ich bin selber noch am Lernen bei diesem Thema. Wir haben das in der Vorstellungsrunde schon gesagt, wir haben zurzeit eine Studienreisegruppe hier. Wir sind 2 Wochen zusammen unterwegs, haben verschiedene thematische Tage. Wir haben biblische Tage gehabt, wo wir biblische Stätten angeschaut haben. Wir haben Erholungstage in der Wüste gehabt. Und dann haben wir einen Tag in Bethlehem in der Westbank verbracht, haben dort viele Leute kennengelernt und aus ihrem Leben gehört. Und heute hatten wir einen jüdischen Tag, wo wir verschiedene Sachen uns hier in Jerusalem angeschaut haben, die ja jüdische Geschichte beinhalten, aber auch jüdisches Leben heute. Und auch wenn ihr nicht auf so einer Reisegruppe seid, werdet ihr hier oder dort schon mal hier was mit jüdischem Leben zu tun gehabt haben. Selbst wenn ihr im arabischen Teil von Jerusalem arbeitet und lebt, kriegt man es ja mit, dass zum Beispiel die Wochentage und die Kalendertage hier anders sind als bei uns in Deutschland zum Beispiel. Und es ist eine der spannenden Dinge hier in Israel, dass man, anders als in Deutschland, wo man eigentlich vor sich hin leben kann, ohne jemals Juden zu begegnen oder irgendwas mit ihrem Glauben zu tun zu haben, ist das in Jerusalem schwer möglich. Ja, und das ist, glaube ich, auch eine gute Sache, weil uns das auf ein wichtiges Thema stößt. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns, weil wir aus Deutschland kommen, die meisten von uns zumindest aus christlichem Hintergrund kommen. Das ist bei der Mehrheit der in Deutschland geborenen Leute so. Und insofern sage ich mal, wir als Christen können uns diese spannende Frage stellen, wie ist das eigentlich mit unserer Beziehung zum Judentum? Es gibt da ja einerseits eine sehr, sehr große Nähe. Das sehen wir schon, wenn wir unsere Bibel aufklappen. Ja, schon in den Texten, um die es da geht. Jesus selber war ein Jude. Alle seine Jünger waren Juden und so weiter. Das sind alles jüdische Texte, mit denen wir da zu tun haben. Das ganze Alte Testament. Also da ist eine sehr große Nähe. Und interessanterweise gleichzeitig auch ein Unterschied. Irgendwas muss da ja sein, dass wir Christen sind und nicht Juden. Und bis hin zu teilweise offener Feindschaft und dem, was wir Antisemitismus nennen. Ja, was ist da also? Diese Nähe und gleichzeitig diese Distanz, wie kommt das? Dann gibt es die Fragen über das Verhältnis von dem Alten und Neuen Testament. Wie lässt sich das zusortieren? Wie verhalten die sich zueinander? Ist das eine Kontinuität? Ist das eine durchgehende Geschichte? Ist das ein Gegensatz? Dann geht es hinein in die heutige politische Situation, ja, wo ja auch in den politischen Fragen eigentlich sich eigentlich natürlich eine jüdische, mehrheitlich jüdische Bevölkerung und auf der palästinensischen Seite mehrheitlich muslimisch, aber eben auch christliche Bevölkerung gegenüberstehen. Und da bekommt diese christlich-jüdische Frage gleich auch eine sehr politische Dimension. Und da ist für viele Christen die Frage, sollen wir uns aus Glaubensgründen an die Seite der Christen hier im Land stellen und quasi also mit den Palästinensern gegen die Israelis sein, oder sollen wir uns aus Glaubensverbundenheit mit dem jüdischen Volk zusammenstellen und gegen die Palästinenser sein? Also irgendwie stellen sich solche Fragen, viele Christen zumindest stellen sie auch uns, wenn sie hier sind. Und dann ist da die ganze Frage von jüdisch-christlichem Dialog und die heiße Frage, wie ist das eigentlich, welche Bedeutung hat das traditionelle christliche Wort Mission hier in einem Land wie Israel und auch in der Begegnung mit Juden? Also das sind sehr, sehr viele spannende Fragen. Was ich machen will, ich will in einem ersten Schritt ein bisschen in die Geschichte sehen und das auch eben nur im Überblick, wie ich schon gesagt habe, ein paar geschichtliche Eckpunkte nennen über die Entwicklung der Beziehung zwischen Christen und Juden. Dann will ich in einem zweiten Schritt verschiedene Ansätze nennen, wie man heute mit dieser Frage umgeht. Und in einem dritten Schritt ein paar Werte nennen, die ich wichtig finde bei der Begegnung zwischen Christen und Juden aus einer christlichen Perspektive. Ich spreche den ganzen Abend aus einer christlichen Perspektive. Ich selbst bin Christ, der Christustreff ist eine christliche Einrichtung. Als solche sprechen wir auch zu dem Thema. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn jeder in dieser Beziehung von seiner Seite aus spricht und nicht versucht, für den anderen mitzusprechen. Fangen wir also an mit der Geschichte. Erster Stichpunkt, gemeinsame Anfänge. Gemeinsame Anfänge, das ist schon eine spannende Frage. Wo sind eigentlich die Anfänge? Wo fängt eigentlich Christentum an? Wo fängt eigentlich Judentum an? Wir haben in unseren Köpfen oft eine zeitliche Nachordnung, ja, dass wir sagen, erstmal das Judentum, was für uns gleichbedeutend ist mit dem Alten Testament. Und dann irgendwann kam Jesus und dann war etwas Neues, dann kam das Christentum. Und manche Bücher und ältere Literatur spricht auch immer vom Spätjudentum zur Zeit Jesu, was natürlich schon suggeriert, dass das Judentum dann irgendwann eigentlich aufhörte und das Christentum an seine Stelle trat oder ihm irgendwie nachfolgte. Es gibt da verschiedene auch Versuche, das mit Familienbegriffen zu beschreiben, Mutter und Tochter oder älterer Bruder, jüngerer Bruder. Also jedenfalls ist da immer eine zeitliche Nachordnung drin. Und ich würde mal die spannende Frage stellen, ob das eigentlich so richtig ist. Ja? Kann man das eigentlich sagen? Und ich würde sagen, eigentlich aus einer neutestamentlich-christlichen Perspektive müsste man es anders formulieren, auch wenn es komisch klingt. Man müsste sagen, Christentum und Judentum haben beide einen gemeinsamen gleichzeitigen Anfang, weil sie sich beide aus ihrem Selbstverständnis her zurückführen auf einen Zeitpunkt vor Erschaffung der Welt. Das ist zumindest der neutestamentliche Anspruch, ist, dass die christliche Geschichte mit der Schöpfung anfängt. Und sich der christliche Glaube immer als Teil auch der jüdischen Geschichte verstanden, ne? Zumindest in seinen Anfängen. Ja, es gibt in Paulusbriefen genügend Stellen, die davon reden, dass schon vor Erschaffung der Welt Gott die Welt durch Christus erschaffen hat, dass er in Christus die Welt erwählt hat. Das setzt ja voraus, dass eigentlich das, was wir Christentum nennen, christlicher Glaube, christliche Geschichte oder christliche Heilsgeschichte, nicht erst mit Jesus anfängt, sondern schon am Anfang der Welt. Und das teilen wir eigentlich mit dem jüdischen Glauben, der natürlich auch sagt, dieser Glaube, diese Geschichte, Gottes Geschichte mit seinem Volk, beginnt am Anfang der Welt. Insofern haben wir also nicht zwei Geschichten, die nacheinander kommen, sondern zwei verschiedene Sichten der gleichen, einer gemeinsamen Geschichte, die am Anfang der Zeit beginnt. die Geschichte erzählen wir unterschiedlich natürlich. Ich glaube, dass das aber wichtig ist, weil uns diese Sicht bewahrt, auch vor einem falschen, man nennt das Supersessionismus, wie heißt das auf Deutsch, irgendwie sowas, wo man eben sagt, ja, das Judentum war quasi so eine Art Vorstufe, das war halt am Anfang da, aber es war noch nicht so richtig ausgegoren. Und dann kam Jesus und dann wurde endlich alles richtig und dann kam die richtige Religion. Das ist irgendwie eine schlechte Sicht der Dinge, ja, die wir vermeiden, wenn wir verstehen, dass wir über die gleiche Geschichte reden, nur aus verschiedenen Perspektiven. Es bewahrt uns auch vor dem Missverständnis, als würden wir über zwei völlig verschiedene Religionen reden. Das ist auch bei manchen Christen im Kopf, dass man sagt, das Judentum hat bis dahin, dass man sagt, das Judentum hat einen ganz anderen Gott. Ja, der Gott des Judentums ist so irgendwie ein Rächergott und ein strafender Gott und sowas. Und der Gott des Christentums ist ein lieber Gott. Und da, bei denen ist alles Gesetz und bei uns ist alles Gnade. Was ja so nicht richtig ist, wenn man in die Bibel schaut, ja, merkt man, dass die ganze Bibel von vorne bis hinten von der Liebe Gottes redet und auch von der Gerechtigkeit Gottes und auch vom Zorn Gottes. Das ist weder ein jüdisches noch ein christliches Privileg, weder das eine noch das andere. Das ist die ganze Bibel, die davon erzählt. Das zweite weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber, ja, bleiben wir dabei. Warum also überhaupt zwei verschiedene Wege? Ich glaube, dass der spannende Punkt, auf den wir immer wieder zurückkommen in dieser Beziehung, ist die Person Jesu. Natürlich. Und die Frage, wer ist dieser Jesus? Denn daran haben sich letztlich die Wege getrennt, geteilt, dass Juden und Christen darauf eine verschiedene Antwort finden. Im Neuen Testament finden wir den Anspruch, dass Jesus sagt, in mir zeigt sich Gott in dieser Welt. Die ganze Geschichte, die wir lesen in der Bibel, läuft auf mich zu. Das ist natürlich ein sehr, sehr hoher Anspruch. Man kann ihn in Frage stellen und man kann sagen, das behauptest du, aber das stimmt nicht. Aber das ist zumindest der Anspruch, mit dem Jesus auftritt. Er sagt, die ganze Schrift zeugt von mir, redet von mir. Der Gott, an den wir glauben, als Gott des Judentums, das ist der Vater, der mich in die Welt gesandt hat. Das ist zumindest der Anspruch Jesu. Und da gab es natürlich viele Leute, die diesen Anspruch nicht geteilt haben und die gesagt haben, das behauptest du, aber das stimmt so nicht. Ja? Und da haben wir jetzt also die Anfänge einer auseinanderlaufender Wege. Ich nenne es mal am Anfang einen innerfamiliären Streit. Wenn wir heute über Christen und Juden reden, dann ist es oft so, als wären das zwei verschiedene Religionen, die jeweils über den anderen ihr Urteil fällen. Ja? Aber am Anfang, muss man ehrlicherweise sagen, war es eigentlich eine innerjüdische Frage. Jesus selber hat ja nie gesagt, ich will jetzt mal aufhören, Jude zu sein, oder ich bringe jetzt eine neue Religion. Alle seine Jünger haben auch nie gesagt, wir hören jetzt mal auf, Juden zu sein. Ja? Sondern sie haben ihren jüdischen Glauben anders gelebt als manche andere. Sie haben teilweise andere Glaubensüberzeugungen gehabt als andere Juden. Aber sie wären nie auf die Idee gekommen, deswegen zu sagen, wir sind jetzt keine Juden mehr. Insofern war vieles, was am Anfang da war, eine innerjüdische Auseinandersetzung. Vielleicht so ähnlich, wie wir sie zwischen anderen Gruppen haben. Manche kennen das aus dem Neuen Testament. Es gab Sadduzäer, Pharisäer, es gab Essener, es gab Zeloten, es gab das normale Volk vom Lande. Ja? Und die Leute hatten teilweise verschiedene Glaubensüberzeugungen. Und am Anfang war das, glaube ich, so, dass man halt diese Jünger von Jesus, die ja, haben da komische Ansichten und sowas, aber es war quasi ein interner Streit und am Anfang waren die Juden sowas wie eine innerjüdische, waren die Christen sowas wie eine weitere innerjüdische Sekte. Und man sieht dieses sowohl zusammengehörige und doch andersartige sehr genau am Matthäusevangelium. Dass einerseits von allen Evangelien, die wir haben, das am meisten jüdisch geprägte ist und gleichzeitig das am meisten antijüdisch geprägte. Dann fragt man sich, wie passt das eigentlich zusammen? Ja? Es hat an vielen Stellen einen ganz, ganz jüdischen Charakter. Es hat aber auch die schärfsten Aussagen gegenüber den Pharisäern oder gegenüber anderen jüdischen Gruppen, ja, im Vergleich zu anderen Evangelien. Und das erklärt sich am besten daraus, wenn man mal überlegt in seiner eigenen Familiengeschichte, ja, dass es natürlich innerhalb der Familie oft viel schärfere Auseinandersetzungen gibt, weil man viel enger zusammengehört und weil es viel mehr Reibungspunkte gibt, als mit den Leuten von irgendwo nebenan, mit denen man nicht so viel zu tun hat. Und so erklärt sich, glaube ich, am Anfang dieser innerfamiliäre Streit. Irgendwann kommen wir in eine neue Phase, die nenne ich mal getrennte Wege. Man streitet sich ein bisschen darüber, wo trennen sich eigentlich die Wege. Ja? In der ganz alten Literatur sagt man, die Wege trennen sich natürlich bei Jesus. Ja? Ich lese gerade viele Bücher, ich schreibe an der Doktorarbeit über die Entstehung der Evangelien und deren jüdischen Kontext, und da lese ich gerade viele Bücher aus dem 18. Jahrhundert, und da ist es immer ganz klar, die Wege trennen sich mit dem Auftreten von Jesus. Jesus kam und wetterte gegen das Judentum seiner Zeit und hat gesagt, das ist ja alles verrottet und alles so gesetzlich und alles falsch, was ihr glaubt, und Gott ist in Wirklichkeit ganz anders. Und da war ganz klar, also schon Jesus war eigentlich kein Jude mehr. Man redet von Jesus in dieser Literatur immer als geborener Jude, und damit suggeriert man natürlich, er war natürlich dann keiner mehr. Später hat man das anders geteilt und gesagt, Jesus war natürlich Jude. Und dann kam aber der böse Paulus. Ja? Und Paulus hat im Grunde das Christentum erfunden. Und da versuchte man also zwischen Jesus und Paulus quasi die Grenze zu ziehen. Noch später hieß es dann, nein, Jesus und Paulus waren natürlich beides Juden. Und erst später hat die Kirche dann irgendwie das Christentum erfunden. Und so streitet man sich so ein bisschen darüber, wo trennen sich eigentlich die Wege. Ich kann jetzt auch keine richtig gute Antwort drauf geben. Ich bin schon der Überzeugung, dass sich sowohl Jesus als auch Paulus als auch die anderen Schreiber des Neuen Testamentes bis auf Lukas als Juden verstanden, als Juden gesehen haben, und dass sich die Wege irgendwann danach geteilt haben. Vielleicht hat es was mit der Zerstörung des Tempels zu tun, wo auch das Judentum oder die führenden Kreise des Judentums sich im Grunde sehr ganz neu orientieren mussten, einen ganz neuen Anfang schaffen mussten. Da ist diese Person von Johanan ben Zakkai. Er war einer der führenden Männer hier in Jerusalem zur Zeit, als Jerusalem zerstört wurde. Und er hat dann mit den römischen Belagerern einen Vertrag ausgehandelt, dass er und einige der Gelehrten aus der Stadt abziehen durften und außerhalb von Jerusalem einen neuen Hohen Rat gründen durften. Und das war vielleicht so eine Art Neuorientierung, die dann auch sehr deutlich in Abgrenzung gegenüber den anderen jüdischen Gruppen, sei es den Zeloten oder auch den Christen entstand. Man weiß das aber nicht so genau, weil man hat nicht so viele Dokumente aus dieser Zeit. Irgendwann wissen wir, dass es quasi so eine Art gegenseitigen Ausschluss gab, ja, dass man nur dann in eine christliche Gemeinde eintreten konnte, wenn man sich bei der Taufe lossagte vom Judentum und sagte, dass, ja, diesen falschen Glauben lege ich jetzt ab. Und gleichzeitig gab es auf den Seiten der Synagogen quasi diese Tendenz, dass man sagte, wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du nicht Teil unserer Synagoge sein. Und spätestens da sind natürlich die Wege getrennt und man schließt sich quasi gegenseitig aus. Und so haben wir...
Moment mal, an welcher Stelle wird er denn gegen das Judentum? Das würde mich mal interessieren. Wird er wohl gegen das Pharisäertum oder Judentum, und dagegen wird er das Judentum?
Wer denn? Jesus? Nee, ich sag ja, Bücher aus dem 18. Jahrhundert sagen das.
Ach so.
Aber das finden wir im Neuen Testament eigentlich nicht. Aber die Bücher im 18. Jahrhundert, wenn man da Kommentare liest über die Bibeltexte, dann liest man das sehr, sehr oft, dass eben immer dieses Bild dargestellt, Jesus trat auf als Prophet gegen das Judentum und wollte quasi jetzt in die neue Lehre bringen. Ja? Aber das ist eigentlich eine Stimmung des 18. Jahrhunderts, und wenn man im Neuen Testament guckt, findet man das so nicht. Ja? So. Aber irgendwann waren eben diese Wege getrennt, und man konnte nicht mehr, es gab natürlich noch einige Jahrhunderte lang judenchristliche Gemeinden hier im Land, die also sich weiterhin als Juden sahen und trotzdem an Jesus glaubten. Die wurden aber dann irgendwann von der Kirche auch nicht mehr anerkannt. Also die christliche Mainstream-Kirche hat dann gesagt, ja, das ist aber eigentlich nicht so richtig und ihr solltet wirklich Christen werden und euch auch lossagen vom Judentum. Und sie waren auch nicht in der jüdischen Gemeinde anerkannt. Also die hängen irgendwo so ein bisschen dazwischen. Und auch so ab dem 6., 7. Jahrhundert finden wir davon nur noch sehr wenige Spuren. Also da haben wir diese Phase der getrennten Wege. Die ganze Beziehung im Groben und Ganzen verschlechterte sich weiter. Wir haben dann später das, was ich jetzt mal hier mit offene Feindschaft bezeichne. Wir waren heute mit unserer Gruppe in Yad Vashem, vielleicht waren manche auch schon von euch da, da ist so ein bisschen auch die Entwicklung des Antisemitismus, Antijudaismus dargestellt. Und das ist ein langes Thema, da muss man auch im Detail hinschauen, nicht alles, was so genannt wird, ist auch so, aber es gibt auf jeden Fall eine Tendenz dann sehr, sehr schnell in der, im christlichen Denken, die wirklich dem Judentum mit Feindschaft begegnet. Und man muss ehrlicherweise sagen, und das da können wir aus christlicher Perspektive sagen, dass die Feindschaft stärker von unserer Seite ausging, einfach deswegen, weil das Christentum der Antisemitismus nennen. Ja, was ist da also? Diese Nähe und gleichzeitig diese Distanz, wie kommt das? Dann gibt es die Frage über das Verhältnis von dem Alten und Neuen Testament. Wie lässt sich das zusortieren? Wie verhalten die sich zueinander? Ist das eine Kontinuität? Ist das eine durchgehende Geschichte? Ist das ein Gegensatz? Dann geht es hinein in die heutige politische Situation, ja, wo ja auch in den politischen Fragen eigentlich sich eigentlich natürlich eine jüdische, mehrheitlich jüdische Bevölkerung und auf der palästinensischen Seite mehrheitlich muslimisch, aber eben auch christliche Bevölkerung gegenüberstehen. Und da bekommt diese christlich-jüdische Frage gleich auch eine sehr politische Dimension. Und da ist für viele Christen die Frage, sollen wir uns aus Glaubensgründen an die Seite der Christen hier im Land stellen und quasi also mit den Palästinensern gegen die Israelis sein, oder sollen wir uns aus Glaubensverbundenheit mit dem jüdischen Volk zusammenstellen und gegen die Palästinenser sein? Also irgendwie stellen sich solche Fragen, viele Christen zumindest stellen sie auch uns, wenn sie hier sind. Und dann ist da die ganze Frage von jüdisch-christlichem Dialog und die heiße Frage, wie ist das eigentlich, welche Bedeutung hat das traditionelle christliche Wort Mission hier in einem Land wie Israel und auch in der Begegnung mit Juden? Also das sind sehr, sehr viele spannende Fragen. Was ich machen will, ich will in einem ersten Schritt ein bisschen in die Geschichte sehen und das auch eben nur im Überblick, wie ich schon gesagt habe, ein paar geschichtliche Eckpunkte nennen über die Entwicklung der Beziehung zwischen Christen und Juden. Dann will ich in einem zweiten Schritt verschiedene Ansätze nennen, wie man heute mit dieser Frage umgeht. Und in einem dritten Schritt ein paar Werte nennen, die ich wichtig finde bei der Begegnung zwischen Christen und Juden aus einer christlichen Perspektive. Ich spreche den ganzen Abend aus einer christlichen Perspektive. Ich selbst bin Christ, der Christustreff ist eine christliche Einrichtung. Als solches sprechen wir auch zu dem Thema. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn jeder in dieser Beziehung von seiner Seite aus spricht und nicht versucht, für den anderen mitzusprechen. Fangen wir also an mit der Geschichte. Erster Stichpunkt, gemeinsame Anfänge. Gemeinsame Anfänge, das ist schon eine spannende Frage. Wo sind eigentlich die Anfänge? Wo fängt eigentlich Christentum an? Wo fängt eigentlich Judentum an? Wir haben eine, in unseren Köpfen oft eine zeitliche Nachordnung, ja, dass wir sagen, erstmal das Judentum, was für uns gleichbedeutend ist mit dem Alten Testament. Und dann irgendwann kam Jesus und dann war etwas Neues, dann kam das Christentum. Und manche Bücher und ältere Literatur spricht auch immer vom Spätjudentum zur Zeit Jesu, was natürlich schon suggeriert, dass das Judentum dann irgendwann eigentlich aufhörte und das Christentum an seine Stelle trat oder ihm irgendwie nachfolgte. Es gibt da verschiedene auch Versuche, das mit Familienbegriffen zu beschreiben, Mutter und Tochter, oder älterer Bruder, jüngerer Bruder. Also jedenfalls ist da immer eine zeitliche Nachordnung drin. Und ich würde mal die spannende Frage stellen, ob das eigentlich so richtig ist. Ja? Kann man das eigentlich sagen? Und ich würde sagen, eigentlich aus einer neutestamentlich-christlichen Perspektive müsste man es anders formulieren, auch wenn es komisch klingt. Man müsste sagen, Christentum und Judentum haben beide einen gemeinsamen gleichzeitigen Anfang, weil sie sich beide aus ihrem Selbstverständnis her zurückführen auf einen Zeitpunkt vor Erschaffung der Welt. Das ist zumindest der neutestamentliche Anspruch, ist, dass die christliche Geschichte mit der Schöpfung anfängt. Und sich der christliche Glaube immer als Teil auch der jüdischen Geschichte verstanden hat, zumindest in seinen Anfängen. Ja, es gibt in Paulusbriefen genügend Stellen, die davon reden, dass schon vor Erschaffung der Welt Gott oder dass Gott die Welt durch Christus erschaffen hat, dass er in Christus die Welt erwählt hat. Das setzt ja voraus, dass eigentlich die ganze, das, was wir Christentum nennen, christlicher Glaube, christliche Geschichte oder christliche Heilsgeschichte, nicht erst mit Jesus anfängt, sondern schon am Anfang der Welt. Und das teilen wir eigentlich mit dem jüdischen Glauben, der natürlich auch sagt, dieser Glaube, diese Geschichte, Gottes Geschichte mit seinem Volk, beginnt am Anfang der Welt. Insofern haben wir also nicht zwei Geschichten, die nacheinander kommen, sondern zwei verschiedene Sichten der gleichen, einer gemeinsamen Geschichte, die am Anfang der Zeit beginnt. Die Geschichte erzählen wir unterschiedlich natürlich. Ich glaube, dass das aber wichtig ist, weil uns diese Sicht bewahrt, auch vor einem falschen, man nennt das Supersessionismus, Supersessionism, wie heißt das auf Deutsch, irgendwie sowas, wo man eben sagt, ja, das Judentum war quasi so eine Art Vorstufe, das war halt am Anfang da, aber es war noch nicht so richtig ausgegoren. Und dann kam Jesus und dann wurde endlich alles richtig und dann kam die richtige Religion. Das ist irgendwie eine schlechte Sicht der Dinge, ja, die wir vermeiden, wenn wir verstehen, dass wir über die gleiche Geschichte reden, nur aus verschiedenen Perspektiven. Es bewahrt uns auch vor dem Missverständnis, als würden wir über zwei völlig verschiedene Religionen reden. Das ist auch bei manchen Christen im Kopf, dass man sagt, das Judentum hat bis dahin, dass man sagt, das Judentum hat einen ganz anderen Gott. Ja, der Gott des Judentums ist so irgendwie ein Rächergott und ein strafender Gott und sowas. Und der Gott des Christentums ist ein lieber Gott. Und da, bei denen ist alles Gesetz und bei uns ist alles Gnade, was ja so nicht richtig ist. Wenn man in die Bibel schaut, ja, merkt man, dass die ganze Bibel von vorne bis hinten von der Liebe Gottes redet und auch von der Gerechtigkeit Gottes und auch vom Zorn Gottes. Das ist weder ein jüdisches noch ein christliches Privileg, weder das eine noch das andere. Das ist die ganze Bibel, die davon erzählt. Das Zweite weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ja, bleiben wir dabei. Warum also überhaupt zwei verschiedene Wege? Ich glaube, dass der spannende Punkt, auf den wir immer wieder zurückkommen in dieser Beziehung, ist die Person Jesu, natürlich. Und die Frage, wer ist dieser Jesus? Denn daran haben sich letztlich die Wege getrennt, geteilt, dass Juden und Christen darauf eine verschiedene Antwort finden. Im Neuen Testament finden wir den Anspruch, dass Jesus sagt, in mir zeigt sich Gott in dieser Welt. Die ganze Geschichte, die wir lesen in der Bibel, läuft auf mich zu. Das ist natürlich ein sehr, sehr hoher Anspruch. Man kann ihn in Frage stellen und man kann sagen, ja, das behauptest du, aber das stimmt nicht. Aber das ist zumindest der Anspruch, mit dem Jesus auftritt. Er sagt, die ganze Schrift folgt von mir, redet von mir. Der Gott, an den wir glauben, als Gott des Judentums, das ist der Vater, der mich in die Welt gesandt hat. Das ist zumindest der Anspruch Jesu. Und da gab es natürlich viele Leute, die diesen Anspruch nicht geteilt haben und die gesagt haben, das behauptest du, aber das stimmt so nicht. Ja? Und da haben wir jetzt also die Anfänge einer auseinanderlaufender Wege. Ich nenne es mal am Anfang einen innerfamiliären Streit. Wenn wir heute über Christen und Juden reden, dann ist es oft so, als wären das zwei verschiedene Religionen, die jeweils über den anderen ihr Urteil fällen. Ja? Aber am Anfang, muss man ehrlicherweise sagen, war es eigentlich eine innerjüdische Frage. Ja? Jesus selber hat ja nie gesagt, ich will jetzt mal aufhören, Jude zu sein, oder ich bringe jetzt eine neue Religion. Alle seine Jünger haben auch nie gesagt, wir hören jetzt mal auf, Juden zu sein, ja? Sondern sie haben ihren jüdischen Glauben anders gelebt als manche andere. Sie haben teilweise andere Glaubensüberzeugungen gehabt als andere Juden. Aber sie wären nie auf die Idee gekommen, deswegen zu sagen, wir sind jetzt keine Juden mehr. Insofern war vieles, was am Anfang da war, eine innerjüdische Auseinandersetzung. Vielleicht so ähnlich, wie wir sie zwischen anderen Gruppen haben. Manche kennen das aus dem Neuen Testament. Es gab Sadduzäer, Pharisäer, es gab Essener, es gab Zeloten, es gab das normale Volk vom Lande. Ja? Und die Leute hatten teilweise verschiedene Glaubensüberzeugungen. Und am Anfang war das, glaube ich, so, dass man halt diese Jünger von Jesus die ja, haben da komische Ansichten und sowas, aber es war quasi ein interner Streit und am Anfang waren die Juden sowas wie eine innerjüdische, waren die Christen sowas wie eine weitere innerjüdische Sekte. Und man sieht dieses sowohl zusammengehörige und doch andersartige sehr genau am Matthäusevangelium. Dass einerseits von allen Evangelien, die wir haben, das am meisten jüdisch geprägte ist und gleichzeitig das am meisten antijüdisch geprägte. Dann fragt man sich, wie passt das eigentlich zusammen? Ja? Es hat an vielen Stellen einen ganz, ganz jüdischen Charakter. Es hat aber auch die schärfsten Aussagen gegenüber den Pharisäern oder gegenüber anderen jüdischen Gruppen, ja, im Vergleich zu anderen Evangelien. Und das erklärt sich am besten daraus, wenn man mal überlegt in seiner eigenen Familiengeschichte, ja, dass es natürlich innerhalb der Familie oft viel schärfere Auseinandersetzungen gibt, weil man viel enger zusammengehört und weil es viel mehr Reibungspunkte gibt, als mit den Leuten von irgendwo nebenan, mit denen man nicht so viel zu tun hat. Und so erklärt sich, glaube ich, am Anfang dieser innerfamiliäre Streit. Irgendwann kommen wir in eine neue Phase, die nenne ich mal getrennte Wege. Und man streitet sich ein bisschen darüber, wo trennen sich eigentlich die Wege. Ja? In der ganz alten Literatur sagt man, die Wege trennen sich natürlich bei Jesus. Ja? Ich lese gerade viele Bücher, ich schreibe an der Doktorarbeit über die Entstehung der Evangelien und deren jüdischen Kontext. Und da lese ich gerade viele Bücher aus dem 18. Jahrhundert. Und da ist es immer ganz klar, die Wege trennen sich mit dem Auftreten von Jesus. Jesus kam und wetterte gegen das Judentum seiner Zeit und hat gesagt, das ist ja alles verrottet und alles so gesetzlich und alles falsch, was ihr glaubt. Und Gott ist in Wirklichkeit ganz anders. Und da war ganz klar, also schon Jesus war eigentlich kein Jude mehr. Man redet von Jesus in dieser Literatur immer als geborener Jude. Und damit suggeriert man natürlich, er war natürlich dann keiner mehr. Später hat man das anders geteilt und gesagt, Jesus war natürlich Jude. Und dann kam aber der böse Paulus. Und Paulus hat im Grunde das Christentum erfunden. Und da versuchte man also zwischen Jesus und Paulus quasi die Grenze zu ziehen. Noch später hieß es dann, nein, Jesus und Paulus waren natürlich beides Juden und erst später hat die Kirche dann irgendwie das Christentum erfunden. Und so streitet man sich so ein bisschen darüber, wo trennen sich eigentlich die Wege. Ich kann jetzt auch keine richtig gute Antwort drauf geben. Ich bin schon der Überzeugung, dass sich sowohl Jesus als auch Paulus als auch die anderen Schreiber des Neuen Testamentes bis auf Lukas als Juden verstanden, als Juden gesehen haben und dass sich die Wege irgendwann danach geteilt haben. Vielleicht hat es was mit der Zerstörung des Tempels zu tun, wo auch das Judentum oder die führenden Kreise des Judentums sich im Grunde sehr ganz neu orientieren mussten, einen ganz neuen Anfang schaffen mussten. Da ist diese Person von Johanan ben Zakkai, er war einer der führenden Männer hier in Jerusalem, zur Zeit, als Jerusalem zerstört wurde. Und er hat dann mit den römischen Belagerern einen Vertrag ausgehandelt, dass er und einige der Gelehrten aus der Stadt abziehen durften und außerhalb von Jerusalem einen neuen Hohen Rat gründen durften. Und das war vielleicht so eine Art Neuorientierung, die dann auch sehr deutlich in Abgrenzung gegenüber den anderen jüdischen Gruppen, sei es den Zeloten oder auch den Christen, entstand. Man weiß das aber nicht so genau, weil man hat nicht so viele Dokumente aus dieser Zeit. Irgendwann wissen wir, dass es quasi so eine Art gegenseitigen Ausschluss gab, ja, dass man nur dann in eine christliche Gemeinde eintreten konnte, wenn man sich bei der Taufe lossagte vom Judentum und sagte, dass, ja, diesen falschen Glauben lege ich jetzt ab. Und gleichzeitig gab es auf den Seiten der Synagogen quasi diese Tendenz, dass man sagte, wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du nicht Teil unserer Synagoge sein. Und spätestens da sind natürlich die Wege getrennt und man schließt sich quasi gegenseitig aus. Und so haben wir...
Moment mal, an welcher Stelle wird er denn gegen das Judentum? Das würde mich mal interessieren. Denn wird er wohl gegen das Pharisäertum, aber Judentum und dagegen wird er das Bild.
Wer denn? Jesus? Nee, ich sag ja, Bücher aus dem 18. Jahrhundert sagen das.
Ach so.
Aber das finden wir im Neuen Testament eigentlich nicht. Aber die Bücher im 18. Jahrhundert, wenn man da Kommentare liest über die Bibeltexte, dann liest man das sehr, sehr oft, dass eben immer dieses Bild dargestellt, Jesus trat auf als Prophet gegen das Judentum und wollte quasi jetzt in die neue Lehre bringen. Ja? Aber das ist eigentlich eine Stimmung des 18. Jahrhunderts und wenn man im Neuen Testament guckt, findet man das so nicht. Ja? So. Aber irgendwann waren eben diese Wege getrennt, man konnte nicht mehr, es gab natürlich noch einige Jahrhunderte lang judenchristliche Gemeinden hier im Land, die also sich also weiterhin als Juden sahen und trotzdem an Jesus glaubten. Die wurden aber dann irgendwann von der Kirche auch nicht mehr anerkannt. Also die christliche Mainstream-Kirche hat dann gesagt, ja, das ist aber eigentlich nicht so richtig und ihr solltet wirklich Christen werden und euch auch lossagen vom Judentum. Und sie waren auch nicht in der jüdischen Gemeinde anerkannt. Also die hängen irgendwo so ein bisschen dazwischen. Und auch so ab dem 6., 7. Jahrhundert finden wir davon nur noch sehr wenige Spuren. Also da haben wir diese Phase der getrennten Wege. Die ganze Beziehung im Groben und Ganzen verschlechterte sich weiter. Wir haben dann später das, was ich jetzt mal hier mit offene Feindschaft bezeichne. Wir waren heute mit unserer Gruppe in Yad Vashem, vielleicht waren manche auch schon von euch da, da ist so ein bisschen auch die Entwicklung des Antisemitismus, Antijudaismus dargestellt. Und das ist ein langes Thema, da muss man auch im Detail hinschauen, nicht alles, was so genannt wird, ist auch so, aber es gibt auf jeden Fall eine Tendenz dann sehr, sehr schnell in der, im christlichen Denken, die wirklich dem Judentum mit Feindschaft begegnet. Und man muss ehrlicherweise sagen, und das können wir aus christlicher Perspektive sagen, dass die Feindschaft stärker von unserer Seite ausging, einfach deswegen, weil das Christentum dann im Mittelalter einfach zur vorherrschenden Macht wurde in Europa. Und es ist oft so, dass sich die Stärkeren Feindschaft besser leisten können als die Schwächeren. Ja? Insofern war diese Feindschaft zumindest von unserer Seite, von der christlichen Seite aus, sehr viel deutlicher zu sehen. Man kann sagen, auf der anderen Seite gab es natürlich eine theologische Antwort auch darauf, die genauso sagte, ja, das Christentum ist auch Ketzerei oder Götzenglaube. Das waren also eher mit literarischen Mitteln, konnte man sich da von jüdischer Seite quasi ausdrücken. Aber von christlicher Seite konnte man nicht nur literarisch die Feindschaft zeigen, sondern auch durch Übergriffe zum Beispiel aus der Bevölkerung, durch Machtmittel und sowas. Insofern war das ein bisschen ein unausgeglichener Konflikt. Der Anfang dieser Feindschaft ist eigentlich tatsächlich an vielen Stellen ein theologischer. Dass man eben sagt, ja, die Juden sind, die haben ja Jesus abgelehnt. Ja? Und interessanterweise denkt man da plötzlich sehr kollektiv. Ja? Denn wenn man in die Historie guckt, ist es natürlich nicht so, dass die Juden Jesus abgelehnt haben, denn alle seine Nachfolger waren ja erstmal Juden. Ja? Es gab natürlich solche und solche. Nur irgendwann haben wir angefangen, so in Kollektiven zu denken und zu sagen, die Juden haben Jesus abgelehnt oder später hieß es, die Juden haben Jesus umgebracht und deswegen sind die Juden von Gott verworfen und jetzt sind die Christen an ihre Stelle gerückt. Ja? Und man fing an, sehr, sehr pauschal zu denken. Anstatt zu sagen, es gab sicherlich viele, die Jesus abgelehnt haben, es gab viele, die Jesus angenommen haben, es gibt bei Christen auch viele, die Jesus annehmen und auch viele, die Jesus letztlich vielleicht dem Namen nach folgen, aber auch nicht mehr als das. Aber so wuchs eben diese Feindschaft oft aus theologischen Motiven. Man hat dann Bibeltexte gelesen und da waren natürlich oft die Gegner von Jesus in den Debatten, waren Juden, ja. Und da hat man gedacht, seht ihr, die sind immer gegen ihn gewesen. Man kann natürlich jetzt in die Zeit Jesu zurückfahren und sagen, wer hätte sich denn sonst gegen Jesus wenden können? Die ganze Bevölkerung hier war ja jüdisch. Ja? Das ist genauso wie wenn man heute sagen würde, man liest ein Buch, einen Roman von Theodor Storm, der hat ja Novellen geschrieben, ja? Die spielt halt in Deutschland. Und dann würde man sagen, ah, seht ihr mal, die Bösen sind alle Deutsche. Ja? Nur weil die Geschichte in Deutschland spielt. Ja? Also so ist es ein bisschen... wenn wir ins Neue Testament gucken, dass natürlich oft jüdische Gegner Jesu erwähnt werden, weil sowohl seine Nachfolger als auch seine Gegner Juden waren. Es gab hier nicht so viele andere Leute. Es gab natürlich auch Römer und Griechen und so, aber die spielten im unmittelbaren Umfeld nicht die Rolle. Aber in späteren Predigten, wenn man sowas dann in Deutschland las, irgendwo im Mittelalter, und man las immer, ja, die Juden aber sagten dies und das, dann hat man das sehr kollektiv verstanden und gesagt, ah, das sind immer die Bösen. Also so waren die Anfänge, oft sehr theologisch motiviert und in Yad Vashem sieht man das, wie das dann übergreift auf ganz banale und primitive Klischees. Ja? Die Juden bringen alle unsere Kinder um, die Juden vergiften unsere Brunnen und die brauchen, wenn sie ihr Passafest richtig feiern wollen, brauchen sie das Blut von christlichen Kindern dafür und alle möglichen verrückten Klischees, ja, die in dieser Zeit entstanden sind und diese offene Feindschaft ausdrücken. Man blickt da vielleicht heute ein bisschen kopfschüttelnd drauf, aber ich muss ehrlich sagen, dass Spuren davon auch bei den wohlmeinendsten Christen heute, also ich rede jetzt mal von mir, ich selbst bin eigentlich wohlmeinend, aber ich entdecke das immer wieder, dass diese Art zu denken sich zumindest immer wieder einschleicht. Ich habe vor einigen Jahren mit einem Freund zusammen ein Buch geschrieben über Jesus, das heißt Faszination Jesus, das haben wir jetzt gerade nicht hier. Und in dem beschrieben immer darzustellen, was an Jesus toll war und interessant war und so, ja, an die Person Jesu quasi irgendwie darzustellen, hat man immer versucht, sie zu vergleichen mit dem Umfeld. Ja, und sagt immer, Jesus hat das so und so gesagt und das war natürlich ganz anders als in seinem Umfeld, als sie ihm das gesagt haben. Und wenn ich das heute manchmal lese, nachdem ich jetzt hier ein paar Jahre lebe, denke ich, das ist ja interessant. Ja. Ich habe im Grunde nach dem gleichen Klischee oft versucht, Jesus darzustellen, nicht aus bösem Willen oder nicht, weil ich was gegen Juden habe, sondern weil ich einfach quasi Jesus als hellen Vordergrund vor einem dunklen Hintergrund gerne mehr herausleuchten lassen wollte. Und ich glaube, in solche Fallen tappen wir alle mal ganz gerne. Ja. Das ist auch die Art, wie wir Bibel lesen zum Beispiel. Wir lesen Bibeltext, da sagt Jesus, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler in den Synagogen, die das groß herausposaunen, wie viel Almosen sie geben und so. Ja. Das lesen wir und sagen, aha, die Heuchler in den Synagogen, also sind alle Juden Heuchler. Aber wir als Christen natürlich nicht, weil wir heucheln ja nicht. Ja. Was natürlich Unsinn ist, das hat Jesus weder gesagt noch gemeint. Sondern er hat gesagt, wir sollen nicht sein wie die Heuchler in den Synagogen. Er hat nur gesagt, es gibt sicherlich Leute, die heucheln in den Synagogen, Klammer auf, in den Kirchen auch. Ja. Und wir sollen nicht so sein, wir sollen nicht heucheln. Aber diesen Schluss, den wir daraus ziehen, aha, im Judentum wurde immer geheuchelt, aber bei uns ist es anders, das steht da nicht. Und es ist auch eine falsche Art, das zu lesen. Und so könnte man an vielen Stellen quasi auch wohlmeinende bibellesenden Christen, wenn man ein bisschen manchmal nachdenkt, wie man die Bibel liest, merkt man, dass wir manches von dem tatsächlich auch bis heute übernommen haben. So, ich muss mal gucken, dass ich in meinem Zeitplan irgendwie bleibe. Es gab in der ganzen Zeit auch immer das Gegenteil, ich habe das mal heimliche Familienbande genannt. Es gab immer unter der Oberfläche und neben dieser Feindschaft, die da war, auch das Gegenteil. Durch die Jahrhunderte hindurch gab es zum Beispiel judenchristliche Gemeinden. Wie gesagt, auch wenn die offizielle Position unserer Kirche dann oft so sagte, dass sie sagt, das darf es eigentlich nicht geben. Bis heute sagen das viele Kirchen, sowas darf es nicht geben. Es gab Christen, die so interessiert waren am Judentum, dass sie bei den jüdischen Festen zum Beispiel in die Synagogen gingen und dort mitfeierten. Und manche der Polemik, die wir bei den Kirchenvätern finden, also wenn Kirchenväter sagen, geht nicht zu den Juden, ja, das sind falsche Feste und so, ja, dann kann man daraus schließen, aha, offensichtlich gab es viele Leute, die zum Beispiel in die jüdischen Synagogen gingen und so. Ja. Also das heißt, da ist unter der Oberfläche sehr, sehr viel mehr Beziehung vielleicht, als man denkt. Es gab auch in die andere Richtung natürlich zu jeder Zeit Leute aus jüdischem Hintergrund, die an Jesus geglaubt haben. In der Geschichte war es dann oft so, dass sie, man nannte das dann konvertiert sind, ja, das heißt, sie sind dann in die Kirche eingetreten und damit offiziell quasi aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten, weil es ja nur dieses Entweder-Oder gab. Aber die findet man in allen Epochen eigentlich, so dass man also sehen kann, es gibt nicht nur diese zwei Lager, sondern es gibt immer eine Schnittmenge, auch wenn man sie nicht wahrhaben möchte. Es gibt immer ein Hin und Her, eine Beziehung dazwischen. Es gibt hier in Jerusalem ein Studienprojekt, die sich das jetzt vorgenommen haben, das mal durch die Kirchengeschichte zu verfolgen. Wo finden wir eigentlich Spuren von dieser Schnittmenge, also christliche Beziehungen zum Judentum und jüdische Beziehungen zum Christentum in dieser Zeit positiver Art. Also so viel zur heimlichen Familienbande. Ein neuerer Begriff führt uns jetzt so ins 19. 20. Jahrhundert in Europa. Da war es dann auch so, dass man gesagt hat, lass uns doch diesen Gegensatz mal aufheben. Wir können ja alle quasi gute Deutsche werden zum Beispiel, ja, wenn wir unsere religiösen Unterschiede jetzt mal beiseite lassen. Lass uns doch mal quasi unsere Nationalität wichtiger nehmen als unsere Religion. Für viele Juden in Deutschland war das quasi der Weg, auch Teil der Gesellschaft zu werden, dass man sagt, ja, ich muss ja nicht ganz so richtig jüdisch leben und wenn ich so mich so benehme wie ein ordentlicher Christ nebenan, ja, dann werde ich vielleicht auch akzeptiert in der Gesellschaft und so. Das war also im 19. Jahrhundert sehr stark der Fall und gleichzeitig aber in dieser Zeit eben auch eine wachsende Angst oder Feindschaft gegenüber dem Judentum auch gesellschaftlicher Art, dass man sagt, was wollen die in unserer Gesellschaft, Die wollen nur all unser Geld, die wollen nur unser Land, die wollen die ganze Wirtschaft an sich reißen. Und wir haben heute gehört wieder von diesen Protokollen der Weisen von Zion. Das war so die Geschichte, dass das eben ja, verbreitet wurde. Die Juden wollen die Weltherrschaft an sich reißen oder die Weltrevolution anzetteln. Also es gab quasi beides, das Assimilieren, das Ineinanderfließen der jüdischen und christlichen Bevölkerung und dadurch bedingt vielleicht auch quasi eine große Abgrenzungsbedürfnis, eine große Angst und ein wachsender Rassenhass, der dann seinen Gipfel fand in dieser Phase der Vernichtung, versuchten Vernichtung, vor allen Dingen in Deutschland, von der wir in Yad Vashem zum Beispiel hören, aber auch in Deutschland natürlich. Das war der traurige Tiefpunkt, kann man sicherlich so sagen, der jüdisch-christlichen Geschichte. Und das kann ich jetzt gar nicht groß ausbreiten, aber ich glaube, da haben wir alle schon mit zu tun gehabt und uns auch Gedanken darüber gemacht. Man muss eben einfach sagen, dass auch an dieser Vernichtung an vielen Stellen Christen beteiligt waren, nicht nur als Mittäter, nach dem Motto, man konnte ja nichts dagegen tun, sondern auch sehr aktiv und teilweise auch die Ideologie dafür geliefert haben. Und eben auch das Gegenteil, es gab eben auch die Christen auch hier wieder, die sich um Juden gekümmert haben, Juden versteckt haben, Juden geholfen haben und so weiter. Dann gibt es eine Phase der neuen Anfänge, sicherlich auch ausgelöst durch diese Katastrophe, dass man einfach danach angefangen hat, nochmal neu zu denken und sich zu fragen, wie konnte das alles passieren, was ist da falsch gelaufen bei uns, gerade bei den Christen, wie haben wir eigentlich unsere Bibel gelesen, ja? Und man fängt an vielen Stellen neu an zu denken, neu nochmal in die Bibel zu gucken und zu sagen, was können wir da vielleicht auch was anderes finden. Und da gibt es manche erfreuliche neuen Anfänge. Es gibt auch neue Anfänge insofern, als Christen und Juden auch anfangen, zusammen zu studieren, zusammen zu lernen. Es gibt hier gerade in Jerusalem viele christlich-jüdische Studienkreise, was natürlich der Vorteil dieses Landes Israel ist, weil hier nicht der gesellschaftliche Vorteil auf Seiten der Christen liegt. In Deutschland ist natürlich christlich-jüdischer Dialog immer bestimmt durch den Vorteil, den die Christen haben, zahlenmäßig und gesellschaftlich, und die Juden immer in der Minderheit sind. Das war auch der Fall im 19. Jahrhundert, da gab es auch schon sehr viel Annäherung. Einige deutsche Theologen, die sich sehr mit dem Judentum auseinandergesetzt haben und auch sehr gelobt wurden von jüdischen Gelehrten, die gesagt haben, das sind wirkliche Freunde des Judentums. Aber unter der Hand hat man immer gesagt, wir müssen ja auch lieb zu denen sein, weil wir dürfen ja nicht die Hand in die Hand beißen, die uns füttert, sozusagen. Ja? Weil man immer quasi aus der Minderheitenposition guckte. Das ist jetzt in Israel anders. Hier sind die Christen in der Minderheitenposition und dieses Machtverhältnis ist hier anders. Und das gibt dem ganzen Gespräch zwischen Christen und Juden natürlich hier nochmal eine andere Dynamik und für uns sicherlich mal eine gesunde Dynamik. Soweit ein kurzer Durchblick durch die Geschichte. Ich bin eigentlich viel zu spät, jetzt muss ich überlegen, was ich mache und noch ein bisschen weiterreden. Aber ich werde versuchen, noch in 10 Minuten zu reden. Was sind heutige Positionen unter Christen? Wo platziert man sich heute angesichts dieser wechselhaften Geschichte? Ich habe hier ein paar Stichworte. Vielleicht ist es eines der verbreitetsten Haltungen, ist die Haltung der Indifferenz. Ganz, ganz viele Christen in Deutschland, die ich treffe, die haben sich mit dem Thema noch nie beschäftigt. Vielleicht mal in der Schule, im Rallye-Unterricht hat man mal ein halbes Jahr Judentum durchgenommen oder sowas. Aber auch jetzt mit Israel heute zum Beispiel, da sagt man immer, warum soll ich mich als Christ darum kümmern? Ja, sicher, steht in meiner Bibel, aber es gibt auch wichtigere Dinge. Mit meiner Beziehung zum Judentum habe ich mir auch noch nie so richtig Gedanken gemacht. Ich glaube, das ist eine sehr verbreitete Meinung. Sie ist auch teilweise ideologisch begründet, ja. Sie geht so ein bisschen zurück in die Zeit der Aufklärung. Ganz wichtiges Stichwort hier, Nathan der Weise. Da gab es dieses berühmte Stück von Lessing, was so ein bisschen versuchte, diese Position zu sagen, ja, die Religionen sind zwar irgendwie verschieden, aber dann doch irgendwie alle gleich und keiner weiß so richtig, welche nun richtig oder falsch ist. Und solange wir uns alle lieb haben, ist das doch eigentlich auch egal. Und das ist eine Position, die heute sehr, sehr viele prägt, dass man sagt, ja, es ist irgendwie, was du glaubst oder was ich glaube, auch nicht so wichtig, müssen wir uns auch nicht so viel Gedanken drüber machen. Dann gibt es die Position des offenen Antisemitismus, die bis heute in den Kirchen an manchen Stellen verbreitet ist. Bei manchen ist es sehr, sehr offensichtlich, bei manchen ist es eben noch so unter der Hand, wie ich eben gesagt habe, an manchen Stellen, wie man die die Art, wie man die Bibel liest. In manchen Kirchen, leider auch hier im Land zum Beispiel, hat man sehr oft sehr, sehr judenfeindliche Predigten oder Verlautbarungen oder sowas, die natürlich mitbedingt sind durch die politische Situation, das muss man immer sagen. Aber man benutzt eben auch quasi theologische Argumente, biblische Argumente. Man findet hier noch Predigten eben über Jesus als den Gegner der Juden und sowas, die man bei uns so nicht mehr hören würde. Das ist alles natürlich ein Teil des ganzen komplexen politischen Systems. Das hat sehr alte Wurzeln, aber es ist natürlich, es entflammt teilweise heute neu angesichts der weltpolitischen Lage. Stellt sich natürlich auch die Frage, was ist Antisemitismus, was ist Antijudaismus, was ist Anti-Israelismus. Müsste man jetzt eine ganz neue Kiste öffnen. Die Frage ist, jede Kritik an Israel eigentlich Antisemitismus? Wir haben heute auch in Yad Vashem darüber geredet und da ist eigentlich jedem, der ein bisschen drüber nachdenkt, klar, dass man das eine vom anderen sehr gut trennen kann und auch muss. Ja? Politische Kritik und politische Opposition ist ganz legitim, auch hier im Land. Es gibt ja hier auch eine Oppositionsbewegung. Es gibt hier viele, die Israel kritisieren und deswegen nicht antisemitisch sind. Aber es gibt sehr leicht ins Antisemitische, wenn man die alten Klischees wieder ausbuddelt. Ja, die Juden wollen alle unsere Kinder töten, die Juden vergiften unsere Brunnen. Überhaupt, wenn man sagt, die Juden sind so und so, dann ist man schon im Antisemitismus rübergerutscht, anstatt sinnvolle politische Kritik zu äußern. Und das passiert leider eben heute sehr oft. Auch wenn man in politische Cartoons hier im Land reinschaut, dann entdeckt man manchmal dieselben alten Bilder, die man im Stürmer entdeckt hat. Und da merkt man, dass es eben sehr schnell es kippt von der berechtigten politischen Kritik zu einem pauschalen Antisemitismus, der dann doch aus ganz anderen Wurzeln gekommen ist. Also die Gefahr ist nach wie vor da. Aus biblischer Sicht kann man sagen, gibt es dafür eigentlich keinen Boden. Also wenn man das theologisch versucht zu begründen, findet man in der Bibel sehr wenig Anhalt. Paulus sagt sehr, sehr klar, und eigentlich das ganze Neue Testament, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Also man kann nicht sagen, nach dem Motto, die Juden hatten ihre Chance, haben sie nicht genutzt, jetzt sind sie quasi beiseite gerückt in den Abfall der Geschichte und jetzt hat Gott andere Pläne. Da hat die Bibel eine andere Perspektive. Ganz klar eine bleibende Bedeutung des jüdischen Volkes. Man spricht heute vom ungekündigten Bund mit Israel. Und das ist weiterhin eine Größe, mit der wir uns als Christen beschäftigen müssen und auch das versuchen müssen, als Teil unseres Glaubens werden zu lassen und uns zu überlegen, welche Rolle hat Israel auch heute. Da wird man sicherlich sehr verschiedene Positionen finden, aber die Tatsache, das lässt sich aus der Bibel eigentlich nicht wegdenken. Es gibt auf der anderen Seite auch teilweise als Antwort auf den alten Antisemitismus das, was man Philosemitismus nennt, eben der oft auch eine sehr biblisch begründete, sehr starke Liebe zu Israel, zu dem Volk Israel, zum Staat Israel, die auch lange zurückreicht und viele Wurzeln hat zu einem großen Teil auch, würde ich sagen, gute biblische Begründungen hat, aber dann sehr oft auch in einen Extremismus auswandert, der dann über biblische Grenzen hinausgeht. Also es gibt zum Beispiel Christen, die sagen, also wenn du wirklich, sagen wir mal, ein guter Nachfolger Jesus sein willst, dann musst du übertreten zum Judentum und nur dann bist du ein richtiger Jesus-Nachfolger. Oder eben, dass man seine Liebe zu Israel gleichzeitig verbindet mit einem Hass gegenüber Israels Nachbarn oder gegenüber den Palästinensern. Das sind alles Dinge, die man auch so in der Bibel nicht finden wird. Im Gegenteil, Paulus oder das Neue Testament redet von der Gemeinde aus Juden und Nicht-Juden. Und er sagt eben an vielen Stellen sehr deutlich, es stimmt nicht, dass du aufhören musst, Jude zu sein, um an Jesus zu glauben. Es stimmt aber genauso wenig, dass du Jude werden musst, um an Jesus zu glauben. Sondern Jesus ist quasi für Juden und für Nicht-Juden da. Das ist eigentlich die klare neutestamentliche Linie. Und ganz deutlich, dass auch nicht unsere Liebe oder unsere Freundschaft zu Israel ein Grund sein kann für politischen Hass gegenüber anderen Menschen. Das sollte, glaube ich, auf biblischer Grundlage auch relativ klar sein. Also, das zu dem Thema. Dann gibt es den sogenannten Ansatz der zwei Wege. Ja, das man versucht das irgendwie zu sortieren und zu sagen, vielleicht kann man das Ganze hier auseinandersortieren, ja, dann gibt es nicht diese Probleme, muss man jetzt dafür oder dagegen sein, vielleicht gibt es ja einfach zwei getrennte Wege. Das Ganze geht zurück auch auf ein Buch von Franz Rosenzweig, Anfang des 20. Jahrhunderts, ist aber dann auch weiterentwickelt worden. Heute sehr verbreitet, auch in großen Kirchen, dass man eben sagt, das ist die beste Art, miteinander zurechtzukommen, dass man sagt, es gibt einfach zwei unterschiedliche Wege, das Judentum und das Christentum. Beide sind okay, beide sind richtig, beide sind wahr. Gott hat einfach zwei unterschiedliche Pläne für die einen und für die anderen. Das klingt auf den ersten Blick eigentlich sehr attraktiv. Es klingt auch sehr, sagen wir mal, konfliktlösend. Ja. Man wird allerdings Schwierigkeiten haben, das in der Bibel wiederzufinden. Weil das Problem dabei ist, dass man wieder in diese alte fatale Trennung reinkommt, die man am Anfang der Geschichte hatte. Dass man nämlich sagt, Jesus ist sozusagen nur für die Nichtjuden da, das ist unser Jesus. Und die Juden haben ihr eigenes Ding. Was natürlich anhand des Neuen Testaments überhaupt nicht durchzuhalten ist, weil Jesus selber ja Jude war und sich auch als Teil des jüdischen Volkes verstand. Alle seine Nachfolger auch, alle Schriften des Neuen Testaments jüdische Schriften sind. Und wenn man jetzt versucht zu sagen, okay, das Neue Testament ist für die Nichtjuden, das Alte Testament ist für die Juden, dann raubt man im Grunde dem jüdischen Volk wieder das, was ihm gehört. Nämlich Jesus und die ganze Botschaft des Neuen Testaments, die eine jüdische Botschaft ist. Deswegen glaube ich, dass diese säuberliche Trennung, so attraktiv sie vielleicht manchen erscheint, an der Sache vorbeigeht. Weil Jesus ist, und das hat er auch selber gesagt, ich bin zuerst gesandt zum Volk Israel. Das können wir nicht rückgängig machen, das können wir ihm nicht absprechen und wir können ihn nicht aus dem Volk Israel herausreißen und sagen, okay, er ist nur für uns Nichtjuden gekommen. Damit sind wir auch im Neuen Testament vorbei. Deswegen ich habe versucht, einen Begriff zu finden. Ich habe ihn jetzt einfach mal neutestamentliche Ansätze genannt. Das ist auch etwas, was wir hier im Land verstärkt sehen, aber auch in anderen Teilen der Welt, dass man versucht, in dieser ganzen schwierigen Beziehung zwischen Christen und Juden wieder zurückzugehen an den Anfang, zu sagen, was war eigentlich am Anfang da und was waren eigentlich die Probleme am Anfang. Und dann kommen wir wieder in diese Zeit, die zugegebenermaßen sehr, sehr schwierig ist und erstmal ganz viele Fragen offen stellt, nämlich in die Zeit, wo Judentum und Christentum noch nicht getrennt waren, sondern sich überschnitten und zusammengehörten. Und wir kommen wieder in diese Phase des Anfangs, wo es diesen innerfamiliären Streit gab. Und viele Leute heute sagen, diesen schmerzhaften Prozess können wir nicht vermeiden und wir können ihn auch nicht umgehen, denn er ist im Neuen Testament angelegt. Und wenn wir wirklich eine gesunde Beziehung zwischen Christen und Juden uns wünschen, dann müssen wir zurück an diese Anfänge und müssen danach fragen, wie sind denn in neutestamentlicher Zeit die Beziehung zwischen Juden und Christen definiert, was bedeutet das für unseren Glauben, für unsere Theologie, was sagt das Neue Testament über die Bedeutung des Volkes Israel, über die Art, wie wir in Beziehung zu Gott treten können, wie wir leben sollen. Und das bringt uns eben in diese schwierige Situation zurück, dass man das nicht so fein säuberlich trennen kann, sondern dass es sich überlappt. Aber letztlich können wir an diesem Konflikt nicht vorbei, wir können ihn nicht vermeiden. Und deswegen ist es besser, dass wir ihn offenen Auges angehen. Jetzt noch 5 Minuten. Wenn wir das versuchen, möchte ich vorschlagen, dass wir ein paar Prinzipien brauchen oder ein paar Werte in dieser Beziehung zwischen Christen und Juden, die uns prägen sollten und an denen wir uns orientieren sollten. Als Christen, ich spreche jetzt mal für uns als Christen. Der erste ist, habe mal diesen Begriff Buße genannt, das ist einfach, dass wir uns ernsthaft mit unserer ganzen Geschichte auseinandersetzen und uns dieser Geschichte stellen, so dunkel sie auch ist. Dass wir daran nicht vorbeigucken, sondern sagen, wir haben an vielen Stellen falsche Weichenstellungen vorgenommen, wir haben an vielen Stellen Falsches geglaubt, Falsches gelehrt, falsche Überzeugungen übernommen, wir haben dem jüdischen Volk sehr viel Unrecht getan. Und das ist vielleicht das Erste, dass wir das versuchen zu verstehen, überhaupt uns darüber zu informieren, das aufzuarbeiten und auch entdecken, wo das bei uns noch da ist und nachwirkt. Das ist dieser Bereich der Buße, dass wir nicht die Augen davor verschließen, auch nicht in der Weise, wie das manche Christen heute tun, dass sie nämlich sagen, das waren ja die bösen Christen der Vergangenheit. Ja? Also so die böse katholische Kirche, die böse evangelische Kirche und wir sind ja heute jetzt ganz anders. Ja? Das ist, glaube ich, zu leicht, denn es ist, glaube ich, Teil unserer christlichen Geschichte, Und wenn wir ehrlich sind, entdecken wir vieles davon auch bei uns. Deswegen ist es nicht gut, sich davon einfach loszusagen, zu sagen, ich will mit der ganzen christlichen Geschichte nichts zu tun haben, habe ich auch nicht, ich bin nur heute ein geschichtsloser Jesusgläubiger. Das ist, glaube ich, zu einfach. Sondern, dass wir uns der Geschichte stellen und Buße tun und sagen, das war falsch, wir müssen umkehren, wir müssen andere Wege gehen. Das Zweite, was wichtig ist, ist ein Interesse zu entwickeln am anderen. Interesse, dass wir uns neu diesen Fragen zuwenden, dass wir das Neue Testament neu lesen und sagen, was wird denn da zum Beispiel gesagt über, ja, über den jüdischen Glauben, über den ganzen jüdischen Hintergrund des Neuen Testamentes. Dass wir Interesse zeigen für überhaupt das Judentum zur Zeit Jesu, dass wir versuchen, Texte zu lesen aus dieser Zeit und sie zu verstehen, dass wir dann das Neue Testament vielleicht vor dem Hintergrund dieser Texte aus dieser Zeit ganz anders lesen. Es gibt sehr viele interessante Bücher von jüdischen Autoren über Jesus. Ich sage nicht, dass alles richtig ist, was da drin steht, aber es ist interessant, sie zu lesen und daraus zu lernen. In dem neuen Jesusbuch von Papst Benedikt hat er sich sehr ausführlich mit einem jüdischen Jesusbuch auseinandergesetzt und ist sehr viel darauf eingegangen. Und das ist eigentlich auch eine spannende Sache. Wir müssen sehr viel mehr lernen über das Judentum. Es geht einfach nicht, dass wir uns mit dem Halbwissen, das wir bekommen in einem halben Jahr Religionsunterricht, zufrieden geben und dass wir wissen, wie eine Torahrolle aus Papier gebastelt wird oder dass man am Freitagabend Schabbat feiert. Ja? Das ist zu wenig. Ja? Wir müssen wirklich mehr darüber lernen, mehr darüber verstehen, das Gespräch suchen. Es gibt hier in Jerusalem Studiengruppen, die sich damit beschäftigen, wo man wirklich das Judentum kennenlernen kann, ohne die Klischees, die man vielleicht mitbringt aus der Heimat. Und viele der Klischees, die ich immer geglaubt habe, ja? Bei den Juden ist alles gesetzlich und bei uns ist alles so frei. Ja? Die Juden dürfen nie was und wir dürfen alles. Und so. Also es gibt alle möglichen Klischees, die man so mit sich rumträgt, die sich einfach in Luft auflösen, wenn man wirklich mal mit jüdischen Leuten ins Gespräch kommt. Also Interesse entwickeln, den anderen wirklich kennenlernen. Ein weiterer Begriff ist Liebe. Liebe zu zeigen, als Antwort oder auch als Alternative zu dem Hass, der in der Vergangenheit oft gezeigt wurde, dass man sagt, wo kann ich dem anderen Gutes tun, wo kann ich dem anderen helfen. Es ist dankbarerweise hier im Land so, dass an vielen Stellen auch deutsche Volontäre hier sind, um eben ganz bewusst jüdischen Leuten zu dienen und zu helfen. Und ich sage das jetzt heute, weil das heute unser Thema ist. Ich finde es auch toll, wenn man hier ist, um palästinensischen Leuten zu dienen. Ja, nicht, dass ihr das politisch jetzt deutet, das ist ein anderes Thema. Aber ich finde es sehr wichtig und wertvoll, dass viele Leute hier sind, um bewusst jüdischen Leuten zu dienen und zu sagen, wir wollen einfach hier ein anderes Bild abgeben, als das, was wir in der Vergangenheit abgegeben haben. Dass wir nicht hier mit Überheblichkeit kommen und sagen, wir wissen es aber besser, wir haben ja die Wahrheit und ihr nicht, sondern dass wir zunächst einmal mit Demut kommen und sagen, wo können wir euch Gutes tun, wo können wir Liebe zeigen. Zur Liebe gehört auch immer die Wahrheit. Der können wir nicht aus dem Wege gehen. Es ist nicht immer an jeder Stelle und zu jeder Zeit richtig, alle Wahrheitsfragen zu stellen. Ja, es muss auch die richtige Situation da sein, der richtige Kontext. Aber wir müssen die Wahrheit reden. Es gibt eine wichtige Erklärung von jüdischen Gelehrten über den jüdisch-christlichen Dialog und die heißt Dabru Emet, sie sprechen die Wahrheit oder auch sprecht die Wahrheit. Das ist also gerade auch ein bewusster Wunsch von der anderen Seite, dass man sagt, lass uns doch nicht um den heißen Brei dauernd herumreden, sondern lass uns auch ehrlich darüber reden, was uns trennt und was uns verbindet. Da müssen wir auch über die Dinge reden, die wehtun. Da müssen wir auch über die Frage reden, wer ist Jesus für uns und für euch? Und da werden wir merken, wir werden uns nicht einig. Und auch darüber sich ehrlich auszutauschen und die schmerzhaften Punkte nicht zu verdrängen, das ist sehr, sehr wichtig. Ein weiterer Begriff ist das Zeugnis, dass wir einander sagen, was wir glauben. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Hier kommt dieses spannende Wort, was ich am Anfang erwähnt habe, der Mission ins Spiel. Ja? Das ist ja so eine Frage, wie verhält sich das hier? Ich glaube, Mission ist ein sehr ungeschickter Begriff in diesem Kontext, weil wir verstehen unter Mission immer, dass man jemanden von einer Religion in die andere bewegt. Ja? Jemand verlässt seine Religion und schließt sich dem Christentum an. Das ist ein bisschen unpassender Begriff, ja, in diesem Kontext, weil es Jesus nie darum ging, Juden dazu zu bewegen, ihre Religion zu verlassen. Ja? Und auch den neutestamentlichen Schreiber nie. Sondern es ging darum, eine frohe Botschaft zu bringen von davon, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, und zwar zu Juden und Nicht-Juden gleicherweise. Insofern ist das Wort Zeugnis sicher ein besserer Begriff hier, einfach weil das Wort Mission einfach mit falschen Konnotationen verbunden ist, sehr oft. Aber ich glaube, dass wir uns das einander schuldig sind, dass wir uns einander sagen, was wir glauben. Das gehört auch zu einem ordentlichen Gespräch dazu. Und der letzte Begriff ist der Begriff der Freiheit. Das ist, glaube ich, der wichtigste oder ein wichtiger Begriff am Ende, dass wir sagen, wenn wir uns einander von unserem Glauben erzählen, dann muss das in einer Atmosphäre der Freiheit geschehen. Und diese Freiheit beinhaltet, dass jeder bei der Überzeugung bleiben darf, die er hat, oder auch seine Überzeugung wechseln darf. Es gibt oft einen falschen Gegensatz zwischen entweder Toleranz oder Exklusivität. Man sagt ja, Toleranz ist was Gutes, Exklusivität ist was Falsches. Toleranz heißt, ja, dass jeder bei seinem Glauben bleibt, und Exklusivität heißt, dass man den anderen zu seinem Glauben überreden will. Das ist eigentlich, glaube ich, ein falscher Gegensatz, denn Menschen sind heutzutage erwachsen und aufgeklärt und frei in ihren Entscheidungen. Und niemand kann jemand anders dazu zwingen, irgendwas zu glauben. Niemand kann jemand anders dazu zwingen, bei seinem Glauben bleiben zu müssen. Beides geht nicht. Und deswegen glaube ich, dass den wirklichen Gegensatz, über den wir reden an dieser Stelle, ist nicht der Freiheit, der zwischen Toleranz und Exklusivität, sondern zwischen Freiheit und Zwang. Gibt es im Gespräch zwischen Christen und Juden Freiheit oder gibt es Zwang? Der Ansatz des Zwanges geht davon aus, dass du musst so bleiben, wie du bist, ja, oder du musst dich ändern. Ja, früher war der Ansatz des Zwanges, wir haben das Schwert in der Hand und du musst jetzt Christ werden, sonst bringen wir dich um. Bei manchen. War auch nicht immer der Ansatz. Ja? Aber manchmal war das mit diesem Zwang verbunden. Ja? Du musst, weil, ne, sonst... Heute gibt es den anderen Zwang. Du musst unbedingt so bleiben, wie du bist, wenn ich mit dir rede. Ja? Du darfst deine Überzeugung nicht wechseln. Niemand darf überhaupt über Glaubensdinge so reden, als ob der andere seine Überzeugung wechseln könnte. Das ist nur eine neue Art des Zwanges, die auch genauso falsch ist. Was ich glaube, ist, dass jeder Mensch die Freiheit haben sollte, seinen Glauben frei zu wählen und aufgrund seiner eigenen Überzeugung Glaubensentscheidungen zu fällen. Und das schließt auch die Freiheit ein, seinen Glauben zu wechseln. Und ich glaube, dass wir diese Freiheit in jedem Gespräch brauchen, einfordern müssen, dafür arbeiten müssen, dass Menschen heute in unserer Zeit in einer Atmosphäre der Freiheit unter diesen Bedingungen, dass man sich in Liebe begegnet, in Interesse begegnet, in Wahrheit begegnet, dass dann die Freiheit ist, für jeden seinen eigenen Weg zu gehen. Und das ist, glaube ich, wichtig im gegenseitigen Gespräch.